Nimm dir ruhig Zeit, nicht? Hauptsache, du triffst deine Entscheidungen richtig. Ich weiß nicht, was das heißen soll. Ja, ich treffe eigentlich schnell, also gern schnell eine Entscheidung und korrigiere sie, wenn sie nicht stimmt. Aber woher weiß ich denn im Vorhinein, was richtig ist und was nicht?
Ja. Die Stimme, die du gerade gehört hast, gehört Wolfgang Feudl. Vor genau 250 Wochen ging die Folge 38 online. Und das mit Wolfgang Feudl. Ich sprach damals mit Wolfgang über verschiedene Dinge, eigentlich rund um seinen Werdegang als Serial Entrepreneur, und wir sprachen auch über sein Unternehmen Verival. Verival bietet eigentlich einen perfekten Start in den Tag durch Müsli, Porridge und Granola. Und zu dem damaligen Zeitpunkt gehörte Verival zum Kellogg's-Konzern. Heute nicht mehr. Und genau deswegen hatte ich das große Vergnügen, einfach mich mal wieder mit Wolfgang auszutauschen und zu erfahren, wie ist es denn eigentlich im Kampf gegen den Großen, David gegen Goliath? Was können Kleine machen? Was zeichnet die kleinen Unternehmen aus und wie kann man gegen die Großen ankämpfen? Wie kann man seinen eigenen Weg bestreiten? Und ich wünsche dir jetzt viel Spaß mit der Folge mit Wolfgang Feudl. Ich muss immer wieder sagen, Wolfgang ist für mich eine Person, ein Mensch, der wirklich mit Klarheit besticht und wirklich sehr viele Erkenntnisse teilen kann. Und ich wünsche dir jetzt viel Spaß und viele Erkenntnisse mit dem Gespräch.
Was verbindest du mit der Aussage David gegen Goliath?
Naja, es ist der Kampf klein gegen groß. Ja, überall dort, wo ein Kleiner aus einem vielleicht, aus einer sehr schwierigen Situation heraus, ja, gegen einen Großen antritt und der Große über eine gewisse Übermacht verfügt, ja, und der Kleine sich halt überlegen muss, wenn die Kraft alleine nicht ausreicht, mit Strategie und Wendigkeit, Schnelligkeit, Flexibilität, dem Großen und die Ohren fahrt. Ja. Das ist auch, glaube ich, am Ende des Tages die einzige Art und Weise, wie man es tun kann, weil der Große im Regelfall zwar Kraft hat, ja, und die auch mit allem, was ihm zur Verfügung steht, durchsetzt, aber meistens nicht schnell und meistens nicht wendig ist. Und der Kleine doch meistens, Gott sei Dank.
Wie ist das bei Verival?
Naja, bei uns ist es ähnlich. Ja, ich sehe uns sicherlich in der Rolle des Kleinen. Ich habe das selber in den letzten Jahren am eigenen Leib erlebt, im Unternehmen erlebt, wie es ist, mit einem Großen zusammenzuarbeiten. Wie schnell man da unter die Räder kommt, wie schnell man da seine Identität verliert, wie das Geschäftsmodell der Großen sich signifikant vom Geschäftsmodell der Kleinen unterscheidet, wie wir letztlich in einem Umfeld leben, wo auch durch diverse Regulatorien und Vorgaben, ja, auf europäischer Ebene es eigentlich den Großen leichter gemacht wird und den Kleinen immer schwieriger gemacht wird. Und wir auf der anderen Seite aber sehen, dass wir sicherlich nicht in einer Welt leben wollen, die wir, wie soll ich sagen, der Dominanz und der Macht der Großen überlassen. Und das ist ein spannendes Match. Ja, und in dem befinden wir uns, sind wir mittendrin. Das befeuert mich auch und das ist sicherlich ein Teil dessen, warum ich mit so viel Energie und Freude dahinter bin, weil mir das auch ein persönliches Anliegen geworden ist, zu zeigen, dass das sehr wohl gelingt. Aber man muss schon darauf vorbereitet sein, dass das ein steiniger Weg ist.
Was war der erste Stein, den du aus dem Weg räumen hast müssen?
Naja, also ich habe Ende 2020 das Unternehmen Verival von Kellogg zurückgekauft, in einer Situation, wo im Grunde genommen 80% unseres Vertriebes über die Kellogg-Organisation in Österreich, Deutschland und in Europa abgewickelt wurde. Und es eigentlich allen Beteiligten als de facto unmöglich erschien, das Unternehmen, noch dazu in der Größenordnung, in der wir sind, so zurückzuholen, ja, dass das auch auf halbwegs gesunden Beinen wieder sich entwickeln kann. Weil allen Beteiligten natürlich, wie soll ich sagen, klar war, dass, wenn das einmal so in den Fängen eines Großen war, mit all dem, was da dahinter liegt, Vertriebsorganisation, Power etc., du als Kleiner da wahrscheinlich dir wahnsinnig schwer tun wirst, das wieder in die eigene Verantwortung zu nehmen. Und dann in so einer Situation das Unternehmen zurückzuholen, aber eigentlich vis-à-vis nur noch auf Menschen zu treffen, die dich eher mit einem Fragezeichen anschauen und sagen, ganz ehrlich, wie soll das gehen? Das gelingt dann nie. Da trotzdem dann dagegen stehen und sagen, ich habe jetzt zwar nicht wirklich die totale Ratio dahinter, ja, und ich kann dir jetzt im Detail nicht genau erklären, warum ich glaube, dass es gelingt. Aber irgendwie sagt man, mein Gefühl, es kann gehen. Und ich will das machen und deswegen mache ich das jetzt. Also in dem Vertrauen aufbauen, das ist schon eine einsame Entscheidung. Sehr einsam. Also in meinem Fall, das war nur ich. Ja. Und ich glaube nicht, dass es mir damals gelungen wäre, leicht jemanden zu finden, der mir gesagt hat, ja, ja, das passt schon, das geht schon, das wirst du schon machen. Ja. Also mir war schon bewusst, das ist jetzt sicher die einsamste Entscheidung, die ich jemals getroffen habe.
Wie hat damals die Pro- und Kontraliste ausgesehen? Also wie trifft man die Entscheidung und wann ist eigentlich die Entscheidung herangereift? Also was war der ausschlaggebende Moment, wo du gesagt hast, der Gedanke reift, der Samen ist gesät und dann schaut man, okay, wage ich jetzt den Schritt oder wage ich nicht den Schritt?
Naja, ich habe in den Jahren der Zusammenarbeit mit Kellogg gesehen, dass die Dinge also bei Weitem nicht so funktioniert haben, wie das wir uns alle gewünscht hätten. Das hat gute Gründe gehabt, die kann ich auch gerne noch einmal im Detail dann später erklären. Aber wie soll ich sagen, es gab den Punkt, wo mir klar war, also so geht das nicht. Ja, und so macht das auch keinen Sinn. Wir sind eine kleine Marke, wir sind ein kleines Unternehmen. Wir haben eine relativ große Produktvielfalt. An das glaube ich, das will ich machen, mit dem habe ich Freude. Ja. Das heißt, wie soll ich sagen, wenn ich es machen will, dann muss ich das auf Sicht alleine machen, weil mit dem Großen wird das nicht gehen. Und wenn ich beim Großen bleibe, dann wird das am Ende des Tages mir all das, was unser Core ist, ja, all das, was unsere Kernkompetenz ist, eigentlich verloren gehen. Und damit war klar, entweder ich mache es alleine oder ich mache es gar nicht. Ja. Und damit war für mich auch klar, jetzt muss ich nur noch entscheiden, ob ich es mir zutraue oder nicht. Und da muss man nachdenken drüber. Da musste ich auch drüber nachdenken. Und wenn du sagst Pro-Kontra-Liste, also auf meiner Pro-Liste, da stand eigentlich nur, dass ich es will. Dass ich Freude dran habe. Dass ich die Marke lieb und wirklich einen Bezug dazu habe. Aber sonst stand da nicht viel oben. Ja? Und auf der Kontraliste stand so ziemlich alles andere. Signifikante Verluste, die mir Kellogg in den Jahren beschert hat. Sehr komplexe Distribution, teilweise sehr schlechte Konditionen im Handel. Wir sind aufgebläht worden. Ja. Ich wusste auch, dass mir das Rückholen nicht ganz leicht gemacht wird, sagen wir es mal so, also rein operativ. Also da standen schon viele, viele Punkte auf der negativen Seite. Und wenn ich Pro-Kontra so einfach nebeneinander geschrieben hätte, habe ich nicht gemacht, aus gutem Grund, weil ich hätte gewusst, dass dieses Verhältnis nicht zusammengeht. Wenn ich das gegeneinander gestellt hätte und dann versucht hätte, nach Punkten das irgendwie zu bewerten, dann wäre das ein klarer Fall von 9 Kontra und 1 Pro gewesen. Und wenn du dann halbwegs, wie soll ich sagen, mathematisch vorgehst und das entscheidest, kannst du nur dagegen entscheiden. Aber wie gesagt, ich habe es Gott sei Dank gar nicht so gemacht. Ich wusste auch, warum. Ich habe mich eigentlich nur auf die Frage verlassen, will ich das oder will ich das nicht? Habe ich Freude daran? Und glaube ich, dass wir einen Weg finden können, wenn wir bereit sind, das mit Mut anzugehen. Und in der Freude war ich mir sicher. Im Mut war ich mir auch sicher. Ja, und da ging es eigentlich nur noch darum, dass wir die Schnelligkeit und Flexibilität haben, uns Tag für Tag hier neue Ziele zu stecken. Wie soll ich sagen, uns den Herausforderungen täglich zu stellen und das anzupassen. Und das ist uns deutlich besser gelungen, als ich eigentlich selber geglaubt habe, um ehrlich zu sein.
Woher weißt du, ob das ein tief in dir sitzender Wunsch ist, das Unternehmen zurückzuholen, oder ob das ein Ego-Wunsch ist, ein Ego-Denken? Weil das kann ja auch sein, vor allem groß gegen klein. Ich möchte es allen anderen beweisen, wo quasi auch das Ego eine Rolle spielt. Oder man sagt, ich möchte es mir selbst beweisen. Und wie erkennt man den Unterschied, ob das jetzt ein inneres Bedürfnis ist oder ob das egoistisch ist vielleicht?
Ja, das ist eine kluge Frage, echt, ja, eine spannende Frage, die man sich auch, glaube ich, wirklich stellen muss. Ja, also wie ehrlich ist meine Überzeugung? Ja, wie weit ist das wirklich jetzt ein Kampf, den ich quasi nach außen führe? Ja, oder etwas, das ich wirklich aus Überzeugung tue? Naja, ich kann das nur für mich beantworten. Ja, wenn ich, also Freude, okay, Freude, ja, ist einmal prinzipiell nichts, das man, wie soll ich sagen, außen spiegelt. Ja, das ist ja etwas, das in dir selber stattfindet. Und mir war schon bewusst, an der Marke selber, ja, an den Produkten selber habe ich einfach Freude. Ich esse das Zeug ja auch gern. Ja, also ich mache das ja wirklich gern. Ja, ich habe wirklich Freude dran. Und da war mir klar, das bin ich. Also das ist in mir. Ja. Und das hat mich ja eigentlich getrieben. Ich habe mir gedacht, wenn ich das jetzt sein lasse, ja, also sprich, ich selber ausscheide, ich die Marke abgebe, das Unternehmen abgebe, ich würde wahrscheinlich wieder was Ähnliches machen. Ja, ich bin ein Morgenmensch, ich liebe den Morgen, ich liebe das Frühstück. Na, ich werde jetzt nicht anfangen, ein alkoholfreies Bier zu machen, um jetzt irgendwas zu sagen. Das ist eh nett, aber das interessiert mich halt nicht. Ja. Also ich würde wahrscheinlich wieder was Ähnliches machen. Also versuche ich doch gleich bei dem zu bleiben, was ich schon mit so viel Energie und Freude aufgebaut habe. Und das... auch wenn es jetzt gerade vielleicht nicht gut ausschaut, ja, aber eigentlich wieder neu zu starten, ja, bevor ich das gehen lasse, ja, und dann eigentlich das Gefühl habe, dass ich etwas abgegeben habe, zu dem ich wirklich eine Beziehung aufgebaut habe. Also ich glaube, Freude ist schon sehr tief in einem selber drinnen. Und wenn man das mitnimmt und das Beurteilungskriterium heranzieht, da kann man sich relativ sicher sein, das ist was sehr Intrinsisches.
Wie war der erste Tag, nachdem du die Firma zurückgekauft hast? Wie wacht man dann auf mit dieser Bürde, mit dieser Verantwortung auch?
Ja, es war schon viel Unsicherheit, ja. War schon viel Unsicherheit, für mich auch finanzieller Natur. Weil es für mich schon ein, wir sagen, auch finanzieller schwieriger Schritt war. Und natürlich steht im Raum, dass man möglicherweise scheitert. Und in meinem Fall auch wirklich dann signifikant viel verliert. Klar, damit muss man, das fällt nicht leicht, auch mir nicht. Ja, also bei aller Freude, die ich vorher genannt habe, ja, die ich dran habe. Aber aufzuwachen und zu wissen, da gibt es jetzt schon eine sehr, sehr realistische Chance, dass es nicht gut geht. Und was bedeutet das für mich? Weil letztlich habe ich mein ganzes Leben auf so etwas hingearbeitet, einmal so eine Marke zu führen und so eine Marke aufzubauen. Und die dann vielleicht in so einem Kampf dann am Ende des Tages zu verlieren auch. Ja, und dann ja in meiner eigenen Verantwortung, das war ja dann wirklich, das wäre dann nur noch ich gewesen. Die Firma hat mir dann zu dem Zeitpunkt bereits zu 100% gehört. Das ist nicht leicht, ja. Aber auch da. Wenn unterm Strich überbleibt, dass man das wirklich gerne macht, ja, dann kann man eigentlich auch mit der Vorstellung leben, dass man, wenn es nicht gut geht, dass man sagt, okay, war halt so. Ich habe so viel erlebt, ich habe so viel erlebt, ich habe so viel gesehen am Weg dorthin. Ja. Das war es auch wert. Ja. Und das sehe ich auch heute nach wie vor so. Also selbst wenn wir gescheitert wären, die Chance, das alles gesehen zu haben, das alles erlebt zu haben, diesen Weg erlebt zu haben, das will ich nicht missen. Ja. Und das macht es am Ende des Tages aus. Ja. Es ist nicht Erfolg, ja, sondern es ist eigentlich dieses unfassbare Auf und Ab an Erlebnissen. Rauf, runter. Als Einzelperson, wie soll ich sagen, teilweise großen gegenüberzustehen und zu sehen, dass man genau mit dieser Wendigkeit, Schnelligkeit, Flexibilität, ja, einem gewissen Maß an Angriffslust, ja, eigentlich gegen große antreten kann. Das ist schon cool.
Ist das die Quintessenz zwischen oder beim Kampf groß gegen klein, klein gegen groß?
Naja, der große Vorteil ist nicht, ich kann jeden Tag für mich entscheiden. Ja? Wenn ich mich entschließe, wie soll ich sagen, gegen den Großen auf Kampfmodus zu gehen, dann habe ich die Konsequenz davon zu tragen. Und dann muss ich das mit niemandem abstimmen. Weil, wie gesagt, auch wenn man in so einen Kampfmodus gegen einen Großen geht, da gibt es vieles, was dagegen spricht. Ja? Also auch da muss man aus dem Bauch heraus entscheiden. Und das kann ich. Und der Große kann das nicht. Der muss das abstimmen, da, an Stakeholder, Shareholder und da, bla bla bla, nicht? Verschiedene Ebenen, nicht? Unglaublich breite Organisationen, die alle mit ins Boot geholt werden müssen. Und bis die sich einmal gesammelt habe, habe ich schon dreimal meine Entscheidung getroffen, wie ich es mache, nicht? Also ja, das ist sicher, wie soll ich sagen, einer der Möglichkeiten, wie man antreten kann.
Wie behält man die Freude im Kampf?
Ja, also erstens einmal glaube ich, man darf sich nicht im Kampf verlieren. Ja, der Kampf per se ist ja nicht, wie soll ich sagen, der macht mir, um sich zu schützen. Ja, ich mache ihn ja nicht, um Land zu erobern, ja, sondern ich mache ihn eigentlich, um das, was ich habe und das, was wir hatten, zu schützen. Ja. Und wie soll ich sagen, das ist schon eine andere Form der Aggression, ja, oder des Kampfmodus, als wenn man unter Anführungszeichen anderen was wegnehmen will. Ja, das ist ein substanzieller Unterschied. Also es ging eigentlich ums Verteidigen dessen, wo ich der Meinung bin, das sind wir, das gehört uns, das sind meine Leute, das sind meine Mitarbeiter, das ist mein Standort hier in Tirol, den ich einfach halten wollte. Weil wie gesagt, die Konsequenz wäre, den Standort wird es nicht mehr geben. Wäre alles weg. Meine Leute waren weg und die haben alle sehr auf mich vertraut. Ja. Also ich denke, da verliert man nicht so schnell die Freude.
Wie setzt man als Kleiner eine Strategie?
Ich glaube nicht an Strategie. Ehrlich nicht. Ich glaube wirklich nicht an Strategie. Oder ich war nie in der Lage, große Strategien mehr auszudenken, weil bereits der zweite Schritt nach dem ersten Schritt mir manchmal zu kompliziert ist, weil ich nicht weiß, wie der erste Schritt ausgeht. Aber ich glaube total an Schnelligkeit. Ja. Also für mich, es gibt ja diesen Spruch, nicht, nimm dir ruhig Zeit, nicht, Hauptsache du triffst deine Entscheidungen richtig. Ich weiß nicht, was das heißen soll. Ja. Ich treffe eigentlich schnell, also gern schnell eine Entscheidung und korrigiere sie, wenn sie nicht stimmt. Aber woher weiß ich denn im Vorhinein, was richtig ist und was nicht? Ja. Also mein Ansatz zum Thema Strategie ist, mich schnell bewegen und mich schnell korrigieren. Und wieder schnell bewegen und wieder schnell korrigieren. Auf die Art und Weise erspare ich mir unglaublich viel riesige Excel-Charts und irgendwelche komplizierten Flow-Modelle und ich weiß nicht was alles. Sondern kann mich einfach darauf konzentrieren, was mache ich morgen? Und dann gehe ich die Dinge an, die am Tisch liegen und den nächsten Tag oder übernächsten Tag die nächsten Sachen. Und wenn ich merke, dass es nicht funktioniert hat, korrigiere ich es. So handhabe ich es auch bei mir im Team. Das macht uns sehr wendig. Das macht meine Leute manchmal ein bisschen, wie soll ich sagen, bringt sie da und dort ein bisschen zum Verzweifeln. Aber ich, bei jeder Gelegenheit, die ich habe, betone ich das. Dann sage ich, das ist Teil der Art und Weise, wie wir arbeiten und das macht uns auch erfolgreich. Das hat uns erfolgreich gemacht und ich bitte euch, macht's damit und glaubt's dran. Also das, was der eine oder andere als Strategielosigkeit bezeichnet, ja, bezeichne ich einfach als Wendigkeit und Schnelligkeit. Also insofern, von Strategie halte ich nicht viel und halte ich eigentlich, um ehrlich zu sein, für Geschwafel von Großen.
Wie behält man die Schnelligkeit bei, wenn man Fehlentscheidungen trifft? Weil dann kann ja Zweifel entstehen, dass man sagt, Vorsicht, ihr habt zuletzt mehrere Fehlentscheidungen vielleicht getroffen, das muss jetzt mehr überdenkt werden. Also wie behält man dann, auch bei größeren Rückschlägen und Hindernissen und Herausforderungen, diese Schnelligkeit bei und auch den Glauben bei, das ist der richtige Weg, schnelle Entscheidungen zu treffen.
Ja, klar, natürlich. Wenn man eine Fehlentscheidung trifft, dann kann einen das irritieren. Ja? Aber es muss einen nicht irritieren. Wenn man Fehlentscheidungen als etwas ganz Natürliches empfindet, am Weg, auf dem man sich befindet, dann hat man auch keine Sorge davor, dass da und dort was Falsches passiert, weil man es ja eingepreist hat. Also ich preise bei jeder Entscheidung, die ich treffe, ein, dass sie falsch ist. Und deswegen bin ich auch nicht wahnsinnig enttäuscht von mir, wenn sie falsch war, und ich versuche sie zu korrigieren. Und insofern denke ich gar nicht allzu viel drüber nach. Ich bin auch der Erste immer, ja, der Erste, der aufzeigt, wenn es darum geht, dass ich einen Fehler gemacht habe. Weil es mir wurscht ist. Und weil ich auch nicht das Gefühl habe, dass ich hier, dass ich nicht mein Ego verteidigen muss, ja, oder irgendwie beweisen muss, dass ich alles richtig tue, ja. Ich will eher beweisen, dass ich schnell bin und wendig bin, ja. Und das, glaube ich, genügt mir ganz gut.
Was war ausschlaggebend dafür, dass du so denkst und handelst? Weil du bist ja mit 24 Jahren bereits selbstständig geworden. Wie war damals die Einstellung? War die damals schon vorhanden?
Ja, die war insofern vorhanden, weil ich bin ja wirklich Autodidakt. Ja, und ich habe zwar Matura gemacht, aber bin Studienabbrecher, ja, und habe mich ja sehr früh selbstständig gemacht. Ich wusste ja nicht viel. Das Einzige, was ich wusste, ist, dass ich es will. Ja, also ich wollte Unternehmer werden, ich wollte selbstständig sein, ich wollte raus in die Welt, ich wollte Produkte machen, Dienstleistungen machen. Also mir mit 24, oder eigentlich war ich ja schon noch 23, mir mit 23 jetzt eine Strategie ausdenken, um ehrlich zu sein, ich nicht wusste, wo ich anfangen soll. Und ja, also bei mir war nur der Wille da. Der Wille und der Wunsch, das zu tun, die Einsatzbereitschaft, die Freude am Tun. Und damit blieb mir gar nichts anderes übrig, ja, als zu sagen, jetzt mache ich das heute so, und wenn das so nicht geht, dann mache ich es ein bisschen anders, und wenn das nicht geht, mache ich es wieder ein bisschen anders. Und meine ersten Jahre waren noch davon geprägt. Ich habe andauernd irgendwas ein bisschen anders gemacht und die ersten Jahre auch wirklich teilweise nur knapp überlebt. Aber ich habe es dann überlebt, nicht? Und über das natürlich gelernt und über das dann natürlich meinen Weg gefunden. Also ich glaube, wenn man so beginnt wie ich mit wenig Know-how, muss ich ganz offen sagen. Wenig Know-how, sehr wenig Geld, aber viel Ambition, ja, und viel Energie. Also in meinem Fall wäre das gar nicht anders gegangen.
Wie lernt man, Zuversicht zu behalten?
Ja, naja, das ist eh schwierig, ja, weil ich natürlich oft mir schon die Frage gestellt habe, geht das, ja, geht das überhaupt, ja, warum geht das so langsam? Ja, in meinem Fall war ja alles wahnsinnig langsam, ja. Ich war zwar schnell in meinen Entscheidungen, ja, aber unternehmerisch habe ich mich schon extrem langsam entwickelt, um ehrlich zu sein. Das hat alles gedauert und gedauert und gedauert. Also ich habe, wie soll ich sagen, gegenüber meinen Freunden beschreibe ich das manchmal so als wirklich über Jahre lang Herumzarerei im wahrsten Sinn des Wortes. Ja. Die Zuversicht ist bei mir wirklich aus der Ambition gekommen, ja, dass ich das tun will und dass ich mir nichts anderes vorstellen kann, für mich und für mein Leben. Ich wurde Unternehmer, weil ich das Gefühl hatte, dass ich da am meisten erleben kann. Ich wollte die Welt sehen, ich wollte hinaus, ja. Ich wollte kreativ arbeiten, das war mir wichtig. Kreativ im Sinne von Dinge entwickeln, machen, Neues machen. Ja. Ich kommuniziere gerne. Ja. Mir war schon klar, dass ich von meinem Naturell her gern selber entscheide. Also, wie soll ich sagen, ich weiß gar nicht, ob ich so viel Zuversicht hatte, so wie man sich das vielleicht im normalen Fall vorstellte, aber ich hatte viel Ambition und ich hatte einen Lebenshunger, ja, und ich hatte diesen Wunsch, viel zu sehen. Und mir war ja oft das Erlebnis eigentlich fast wichtiger als das Resultat, um ehrlich zu sein. Ich habe unglaublich viele Dinge getan, die unternehmerisch schlichtweg nicht erfolgreich waren. Die waren einfach wirklich nicht erfolgreich, aber ich habe es überlebt. Und manchmal war ich schon stolz darauf, wenn ich es einfach überlebt habe. Also ich war schon stolz darauf, wenn ich was gemacht habe und keinen Riesenverlust damit erzählt habe. Also so, dass ich mir leisten konnte, aber das Erlebnis hatte. Ja. Und auf die Art und Weise habe ich extrem viel gelernt. Ja. Das war lange Zeit wirtschaftlich mäßig erfolgreich, ja. Aber es hat gereicht, dass ich ganz gut leben konnte, dass ich viel sehen konnte, dass ich viel durch die Welt gekommen bin. Ja, und dann damit eigentlich das Potenzial für mich aufgebaut hat, dass ich dann eigentlich erst so ab meinen 40ern wirklich nutzen konnte. Und seitdem verstehe ich das ganz gut, wie ich das auch geschäftlich umsetzen kann. Aber bis in meine frühen 40er war das ausschließlich von Lehrern geprägt. ausschließlich lernen und erfahren und Dinge erleben. Wie gesagt, durch die Welt marschieren und möglichst viel sehen. Und je größer die Aufgabe, je spannender die Aufgabe, umso mehr hat es mich gereizt. Ja. Und da war es mir vollkommen wurscht, ob groß, klein, hauptsächlich ich habe die Chance, möglichst extremen Situationen ausgesetzt zu sein. Und die habe ich mir gesucht, ja.
Hattest du einmal den Gedanken, jetzt habe ich es geschafft?
Naja, ich habe zwei, dreimal den Eindruck gehabt, dass ich nah dran bin, ja, dass ich nah dran bin an dem Gefühl, jetzt habe ich es geschafft. Aber ich musste schon immer wieder sehr schnell für mich erkennen, dass das per se Druck ist, ja, und dass das eigentlich bei mir nicht funktioniert, ja, weil ich mich ja dann doch dem Erlebnis selber mehr ausliefer, ja, und das Erlebnis eigentlich selber mehr schätze als das Resultat, ja. Und ich dann vielleicht auch irgendwann einmal gar nicht mehr genau wusste, was das für mich jetzt heißt, ich habe es geschafft. Ja. Was ich hatte, ist irgendwann einmal zu sagen, ich bin sehr froh und ich bin auch sehr dankbar, dass ich wirtschaftlich überlebt habe. Den Punkt gab es ja. Also dass es mich noch gibt, ja, wirtschaftlich noch gibt, unternehmerisch noch gibt, ja, weil es auch nicht immer so ganz klar war. Aber nein, ich habe es geschafft, ist auch wirklich eine Kategorie, in der ich heute nicht mehr denken würde. Ja. Mir geht es eigentlich heute eher um eine Form der, wie soll ich sagen, Sicherheit und Ruhe in dem, was ich tue und auch über das eigentlich eine extrem hohe Zufriedenheit zu haben.
Wie finden die Kleinen da draußen ihren eigenen Weg? Wie findet man heraus, das ist mein eigener Weg? Also meistens ist ja der eigene Weg der, was nicht gegangen worden ist. An dem erkennt man grundsätzlich den eigenen Weg. Wie findet man den und woher weiß man, das ist genau das, was ich möchte und nicht das rede ich mir die ganze Zeit ein, dass ich das möchte? Weil das sagen vielleicht die anderen.
Naja, ich glaube, da muss man sich Zeit geben. Ja. Und das Wichtigste ist in meiner Wahrnehmung, dass man sich den die Zeit gibt, ja, und wie soll ich sagen, sich das Engagement auch nimmt von sich selbst, ja, Zeit einzusetzen und über die Zeit genau das herauszufinden. Also was ich beobachte, vor allem bei kleinen oder bei jungen Unternehmern, auch bei vielen Startups, ist, da gibt es vermeintlich von Tag 1 einen Plan. Ja? Der schaut immer gleich aus. Das ist wie Copy-Paste, ja. Da Dings bauen wir auf und dann wird das irgendwann mal verscherbelt und dann mache ich große Kohle. Ja, und das Ganze möglichst innerhalb von 3 Jahren oder 5 Jahren. Und ja, okay, wissen wir alle, manchen gelingt das eh, wie auch immer, nicht? Aber all die anderen, all die 98% dazwischen, nicht? Denen das nicht gelingt, ja? Was ist mit denen? Ja? Und ich glaube, dass es da eigentlich nur um diese Frage geht. Habe ich die Freude an dem, was ich tue? Und das muss ich herausfinden, so wie alles andere auch. Also, wenn du mir die Frage stellst, woher weiß ich das, dann kann ich dir nur sagen, na, gar nicht. Du kannst es nur über den Weg herausfinden. Das heißt, was überbleibt, ist eigentlich die Ambition zu sagen, ich will selbstständig sein, ich will Unternehmer sein, ich will an meinen eigenen Ideen arbeiten. So, und jetzt mache ich einmal und dann versuche ich auf dem Weg herauszufinden, was für mich das Richtige ist. Und auch dann dementsprechend den richtigen Weg zu finden. Also, ich glaube, es geht um die Bereitschaft, sich auf einen langen Weg einzulassen. Und wenn man das hat, dann kann man, glaube ich, will nicht sagen, fast nicht scheitern, weil man kann kurzfristig immer wieder scheitern. Ja, aber auf lange Sicht kann man, glaube ich, fast nicht scheitern. Also wenn man wirklich bereit ist, also im wahrsten Sinn des Wortes durch dick und dünn zu gehen mit seinem eigenen Projekt, ja, dann kann schon sein, dass man da dazwischen mal was verliert, ja, und alles möglich, ja, aber irgendwo landet man und irgendwo kommt man hin. Das ist mein Zugang. Ja, und das ist, glaube ich, das, was den Kleinen ausmacht. Das hat der Große nicht. Ja. Der Große verliert sofort die Lust, wenn es nicht funktioniert. Ja. Und der Kleine, der hat da echt die Nase vorn, ja, wenn er wirklich davon überzeugt ist.
Ab wann ist man Unternehmer oder Unternehmerin?
Ich glaube, ab dem Moment, wo man weitestgehend mit seinem eigenen Geld, mit seiner eigenen Endverantwortung in allen Belangen, natürlich finanziell, gar keine Frage, aber auch rechtlich, also rein verantwortlich, gesamtverantwortlich, Entscheidungen trifft. Und wie gesagt, das bin ich als EPU genauso wie als Unternehmen, das Mitarbeiter oder sogar viele Mitarbeiter hat. Die Frage ist immer, wem gehört's? Wer entscheidet darüber? Und macht er das mit seinem eigenen Geld oder nicht? Ja, und auch das ist übrigens etwas, das ich erlebt habe. Mich persönlich interessieren nur Selfmade-Leute. Unternehmen in zweiter Generation, das ist ein ganz anderes Spiel. Ja, alle, die mit unter Anführungszeichen Geld groß geworden sind oder in Unternehmen eingestiegen sind, das ist ganz eine andere Liga. Ja, mein Fokus, meine Begeisterung und meine Liebe ist auf Selfmade-Leuten. Ja, die, die das wirklich von Scratch aufgebaut haben. Und die zu unterstützen, das ist das, was mir Spaß macht, ja, und deren Ideen zu unterstützen. Und auf das konzentriere ich mich, weil das ein ganz ein anderes Spiel ist, ja. Jeder, der mit seinem eigenen was aufgebaut hat, ja, von nichts weg, ja, der weiß, wie das ganz eine eigene Erfahrung. Was cool ist, ja, hat es davor nichts gegeben und auf einmal steht was da. Und auf einmal hat man Mitarbeiter, beschäftigt Mitarbeiter, gibt ihnen einen Arbeitsplatz, das ist schon schön zu sehen.
Machst du dir Gedanken über die zweite Generation von Verival?
Naja, das muss ich. Muss ich in meinem Alter, ja, natürlich, klar denke ich drüber nach. Ja. Ich sage ganz ehrlich, ich weiß es wirklich nicht, wie ich damit umgehe. Ja. Ich habe das Glück, dass ich ein extrem talentiertes, junges Management-Team habe. Zwei Mitarbeiter, Stefan und Eva, die das wirklich extrem gut führen. Also ich glaube, wir sind gut aufgestellt. Wir haben am Weg dorthin gute Möglichkeiten, das irgendwie weiterzuführen. Auch eines Tages vielleicht einmal ohne mich. Ja.
Wie gelingt Loslassen? Das hängt auch mit Ideen zusammen, weil, wie du gesagt hast, man scheitert ja permanent in irgendeiner Art und Weise. Aber dann auch zu sagen, das Projekt oder die Idee, die lasse ich jetzt einfach mal beiseite. Ich versuche jetzt etwas anderes, schauen, ob das funktioniert, weil ab und zu hängt man ja so fest an dieser einen Idee, die was man hatte, dass man händeringend versucht, es irgendwie zu schaffen und ins Laufen zu kriegen, dass man eigentlich gar nicht sieht, okay, was sind die Learnings daraus? Weil das sehr oft in unserem ersten Gespräch und auch im Telefonat erwähnt, Learnings, was sind die Learnings daraus? Und dass man nicht bereit ist, loszulassen, Learnings daraus zu ziehen und dann was Neues zu machen, eine neue Idee umzusetzen oder ein neues Projekt oder Kampagne etc., was es auch immer ist. Wie gelingt das?
Mir ist es letztlich eigentlich auch wiederum nur durch diese Bereitschaft, schnell zu korrigieren, gelungen. Ja, wenn man einen Weg geht, wo man einmal prinzipiell gelernt hat, das eigene Handeln kritisch zu sehen. Und das habe ich immer getan. Ja, also, was vielleicht auch wichtig ist an der Stelle, alles, was ich bisher beschrieben habe, funktioniert ja nur, wenn ich mein eigenes Handeln kritisch anschaue. Ja, wenn ich jetzt die Neigung habe, ja, andauernd das, was ich selber gerade getan habe, schön zu reden, ja, na, dann werde ich lange unter Anführungszeichen brauchen, um das wirklich final zu verstehen und dann auch mir auch vielleicht einzugestehen. Ich habe immer die Angewohnheit gehabt, dass ich mein eigenes Handeln ein bisschen schlechter gesehen habe, als es vielleicht sogar war. Ja, das hat mich mir gegenüber und meinem Tun sehr kritisch gemacht. Ja. Und damit ist es mir wahrscheinlich auch leichter gefallen. Also wenn du mich jetzt so fragst, ja, ich glaube, dass das kritische Betrachten des eigenen Handelns ja auch ein riesiger Motor ist. Ja. Also dieser Versuch, es besser zu machen, ich weiß, ich habe das bei unserem ersten Gespräch auch schon einmal so beschrieben, also dieser wirkliche permanente Versuch, etwas besser zu machen, das ist ja eine reine Verzweiflungstat. Ja, weil das ist ja wirklich, ja, wir leben in einer Welt, wo es eh schon alles gibt. Ja, und dieses Bessermachen ist ja wirklich ja, ein unglaublicher Anspruch, auch an sich selber, nicht? Aber es ist natürlich auch ein Korrektiv, ja, weil man natürlich sieht, was man alles nicht gemacht hat, weil man sieht, was einem nicht gelungen ist, weil man sieht, was einem für Fehler unterlaufen sind. Und damit ist mir dann vielleicht auch das Loslassen gar nicht so schwer gefallen, ja, weil ich habe dann eh schon so viel negative Punkte angesammelt, ja, was mir alles nicht gelungen ist, was ich falsch gemacht habe. Okay, passt, mache ich es halt anders, nicht? Das ist auch insofern wirklich eine ganz interessante Frage, ja, weil ich oft erlebt habe, dass natürlich jene, die sich selber vielleicht ein bisschen schöner reden, ja, als sie gerade sind, ja, sich natürlich in dem viel schwerer tun. Weil sie haben sich ja die ganze Zeit erklärt, wie super das alles ist. Übrigens auch in Konzernen. Ja. In Konzernen ist es ja so, dass die guten Leute darauf trainiert werden, alles, was sie machen, wenn es der größte Scheiß ist, sie verkaufen es gut. Ja. Und irgendwann dann glauben sie den Scheiß ja. Das kommt ja dazu. Die sind ja dann irgendwann einmal selber davon überzeugt. Das heißt, auch da rausgehen ist für die wahnsinnig schwierig. Wenn man das so macht, wie ich mache, ja, der nämlich tendenziell immer ein Fragezeichen hat bei dem, was man tut, ja, dann ja, sieht man das eh ab und zu als logische Konsequenz, ja, wenn man so viele Fragezeichen aufbaut, dass man sagt, nee, komm, jetzt müssen wir es anders machen. Ja. Und insofern ist es mir dann auch, glaube ich, immer wieder leichter gelungen.
Worüber bist du froh, dass es nicht geklappt hat? Oder aber fest daran geglaubt hast?
Ich bin extrem froh am Ende des Tages, dass das, was ich mir ursprünglich in meiner Zusammenarbeit mit Kellogg erträumt habe, dass das nicht eingetreten ist. Ja, das gebe ich zu.
Du wolltest vorhin erwähnen, was da eigentlich konkret nicht alles im Detail gepasst hat. Möchtest du darauf noch näher eingehen?
Das ist so, wie soll ich sagen, das sind sehr, sehr viele sehr, sehr konkrete operative Dinge, die da im Raum stehen. Ja. Ich kann ein paar Sachen, glaube ich, ganz schnell sagen. Strategisch, ja, das zum Thema Strategie, gab es einen absoluten Fit zwischen Kellogg und uns. Ja? Also wir waren uns beide einig, was wir wollen und wie das am Ende des Tages auszuschauen hat. Kleine Marke, authentisch, ja, Vielzahl von Produkten und. Ja. Also strategisch und so auf CEO-Level war alles klar, alles abgecheckt. Ja. Aber in der Operation, in der täglichen, ja, also Kellogg hat ja dann quasi auf der zweiten Ebene und dritten Ebene und so weiter, sind ja zig Leute involviert, zig Detailthemen von der IT über Qualität, über Logistik, ja, etc. Mit einer ganz anderen Agenda. Ja, mit einer ganz anderen Agenda, die natürlich mit dem von so einem kleinen Unternehmen wie uns einfach nicht zusammenpasst. Die passt einfach nicht zusammen. Und dann kann man dann machen, entweder der eine gibt auf und man, wir sagen, wird zum Großen, also mit all den Spielregeln, die dazu gehört, oder man geht. Dazwischen gibt es nichts. Ja, sie können heute nicht eine kleine Marke, ja, in einem großen Konzern führen. Und alle Beispiele, die ich kenne, sind alle gescheitert. Alle. Wenn Sie sich im Lebensmittelbereich, wenn du dir das anschaust, ist alles gescheitert. Es funktioniert nicht. Ja. Ob das Foodspring ist bei Mars, ja, jetzt gerade aufgegeben vor ein paar Jahren um 300 Millionen oder irgendwas akquiriert, zack, zack, auf null abgeschrieben, vorbei, over. Foodspring gibt es nicht mehr. Ja. Und da gibt es noch viele andere Beispiele. Ja. Die scheitern alle. Ja. Und ich verstehe es auch. Das, was extrem authentisch begonnen hat, das, was mit extrem viel Ambition begonnen hat, wird halt dann in eine große Organisation hineingehoben. Dann tut man eine Zeit lang noch so in der großen Organisation, als wäre man immer noch klein und als wäre immer noch authentisch. Aber im Grunde genommen ist ja niemand mehr da, der das macht. Und da muss man auch sagen, nicht eine starke Marke, Red Bull hat das vorgelebt, ja. Eine starke Marke braucht am Ende des Tages einen klaren Lead, eine Idee, die sie verfolgt und nicht 25 Ideen von 35 Mitarbeitern, wo jeder unter Anführungszeichen mitzureden hat. Da kann ja nichts rauskommen. Wo passieren gute Entscheidungen, wo große Gruppen nach Mehrheit entscheiden? Nirgends. Da kommt nichts raus. Der Grund, warum wir in der Politik nicht weiterkommen. Ja? Sitzen zusammen zig Leute und es sind immer nur Kompromisse. Da kann nichts entstehen. Große Entscheidungen können nur einsame Entscheidungen sein. Und eine kleine Marke braucht viele extrem einsame Entscheidungen. Und das Erste, was ich gesehen habe, natürlich auch bei uns in so einem großen Konzern, ist, wie viele Leute auf einmal begonnen haben mitzureden. Und jeder hat eine Meinung. Zu jeder Zutat, zu jedem Claim, zu Packungsfarben, ja, zu Fotos, zu ich weiß nicht was. Ja, das, was ich davor allein unter Anführungszeichen entschieden hatte, waren dann auf einmal, weil ich gegenüber, keine Ahnung, insgesamt wahrscheinlich 30 Leute und jeder hatte irgendeine Meinung. Und jeder hat erklärt, nein, das ist total wichtig. Nein, und in UK total wichtig, da müssen wir das so nennen. Und nein, dort müssen wir das so nennen. Und da darf das nicht so sein. Und die Rezeptur ist für dort falsch und. Was soll da rauskommen? Ja. Davor war das de facto alles bei uns, alles klein, alles schnell und auch mit dem vollen Blick drauf. Nicht? Und danach, ja, war es halt irgendwie so eine wahnsinnig schnell, nicht so ein bisschen so eine durch ein Sieb durchgeschütteltes Ding, ja, das halt dann irgendwie auf einen kleinsten gemeinsamen Nenner rauskommt, nicht? Aber da waren keine einsamen Entscheidungen mehr dabei, nicht? Und das, glaube ich, funktioniert einfach nicht.
Hat die Marke Schaden davon getragen während dieser Zeit?
Nein, die Marke hat insofern, glaube ich, nicht Schaden getragen, weil wir gar nicht lange genug Teil dessen waren. Es waren ja dann doch nur 4,5, 5 Jahre, weil wir, wie soll ich sagen, am Weg dorthin mit unglaublicher Energie daran gearbeitet haben, das zu halten, was uns ausgemacht hat. Und man prinzipiell sagen muss, dass der Konzern auch uns da unglaublich viel Spielraum an sich lassen hat. Ja, also wir konnten da schon zu einem ganz starken Teil natürlich auf unserer Seite das tun, was uns wichtig war. Aber es hat nichts daran geändert, dass es insgesamt mit dem, was ich vom Konzern gebraucht hätte, ja, das einfach überhaupt nicht zusammengegangen ist. Ja, und da eigentlich wirklich nichts übergeblieben ist, das schon Substanz hatte. Ja. Außer viele Kilometer, viele Reisen, viele Gespräche, viele Meetings, viele PowerPoints. Aber faktisch nicht ein Euro an Umsatzzuwachs. Nicht ein Euro. Muss man sich mal vorstellen. Ja, verlagert und Dings und Gespräche und ja, Team ist aufgestafft worden und. Aber Ende des Tages war es wie ein großes Brettspiel.
Ab wann fängt ein Unternehmen an, langsam zu werden?
Na, ich glaube, ab dem Moment, wo er Energie verliert, das ist sicher die Hauptgefahr. Gesättigt, zu viel Geld verdient vielleicht. Ja. Also es ist immer eine Frage der Ambition, natürlich. Ja. Wie viel Ambition kann ich mir halten? Wie viel Energie kann ich mir halten? Und Angst ist natürlich auch so ein Thema, nicht? Wenn ich Angst vor Entscheidungen habe, ja, dann wäre ich langsam. Dann fange ich an zu überlegen, ja, zu dem, was wir vorher gesagt haben, Strategie. Und das muss genau überlegt werden. Und, ui, da müssen wir nachdenken, ja, das müssen wir evaluieren und. Ja, klar, ich muss mehr. Müssen wir alle bis zu einem gewissen Grad. Aber wir alle wissen, dass das nur ein Teil ist, nicht? Und dann fängt man natürlich an, klar, an Geschwindigkeit zu verlieren. Und das ist genau das, was man im Großen sieht. Da geht genau gar nichts schnell, nicht? Und genau deswegen, weil es zig Leute gibt, die involviert sind. Die Leute irgendwelche Berechnungen anstellen, die man teilweise nicht einmal mehr versteht, was sie eigentlich überhaupt berechnen. Ja. Klar, und das frisst Zeit und dann irgendwann einmal ist die Geschwindigkeit draußen.
Wovor hast du Angst?
Naja, ich glaube, ich habe so wie alle vor vielen Dingen, um ehrlich zu sein, im Leben Angst, die passieren können. Von Schicksalsschlägen angefangen über diverse andere Dinge, die uns alle treffen können. Ich glaube, wir sind alle davor nicht gefeit. Gleichzeitig bin ich wie alle anderen mit diesem Grundbewusstsein ausgestattet. Ich kann es eh nicht steuern. Und das ist eigentlich, glaube ich, mein größter Vertrauenspunkt. Ja. Wenn ich bis zu einem gewissen Grad akzeptiere, dass ich viele Dinge einfach wirklich nicht beeinflussen kann, dann ist das Leben so viel lockerer, ja, und so viel flüssiger und nimmt einen und dann, glaube ich, auch Angst. Also, wie soll ich sagen, die Dinge kommen eh, wie sie kommen. Das habe ich übrigens auch unternehmerisch immer das Gefühl gehabt, ja. Ich meine, wenn es nicht ist, dann ist es nicht, ja. Wichtig ist eigentlich, was ich bis dorthin erlebt habe, ja, und wir alle leben nicht ewig, auch nicht. Ich glaube, dass das einem unglaublich viel Ruhe gibt. Oder mir gibt es unglaublich viel Ruhe. Einfach zu akzeptieren, dass die Dinge kommen. Und ich auch nicht an diese Idee glaube, die gerade jetzt mal ein Riesending ist. Nicht? Wenn man alles im Leben richtig macht, dann quasi lebst du ewig, ja, und dann bist du ewig glücklich und so weiter. Ja. Wünsche ich allen viel Glück und viel Spaß am Weg dorthin. Ja, das wird aus Sicht nicht funktionieren. Ja.
Die Suche nach Glück impliziert ja schon, dass man nicht glücklich ist, also von dem her.
Ja, das nehme ich auch wahr, nicht? Und ich glaube, es gibt da so ein grundbuddhistisches Prinzip, nicht? Dass es eigentlich weniger um Glück geht oder Suche nach Glück als eigentlich um Ruhe, ja? Und die Ruhe symbolisiert in dem Fall ja auch letztlich das Loslassen von der Suche nach dem Glück, ja? Also sprich eigentlich auch das, was täglich auf mich zukommt, einfach so zu gestalten, dass ich es genieße. Ja? Das fängt beim Essen an. Ja? Ich kann irgendwas essen, irgendwas nämlich einstopfen, ja? Weil ich gerade total im Stress bin, um irgendwann Scheiß zu machen, den ich kein Mensch braucht, nicht? Oder ich nehme einfach eine Stunde Zeit. Ganz ehrlich, das macht einen Riesenunterschied. Ja? Und das geht dann weiter. Ja? Wenn ich mal einen Druck beim Schlafen mache, dann schlafe ich schlecht. Ja? Und. Ja? Und das sind alles Dinge, die mir ganz gut gelingen. Ja?
Das passt relativ gut rein zum Thema Prinzipien. Das würde mich noch interessieren, welche Prinzipien hast du und welche Prinzipien, abgesehen von Schnelligkeit, Entscheidungsschnelligkeit, gibt es auch im Unternehmen?
Ich bin ehrlich, ich bin wirklich um Ehrlichkeit bemüht. Das ist schon ein schwieriger Begriff. Und hat auch eine gewisse Bandbreite, ja, aber ich bin um Ehrlichkeit bemüht und ich bin extrem darum bemüht, eine gute Kultur innerhalb des Unternehmens aufrechtzuerhalten. Eine Kultur, in der man ehrlich miteinander umgeht, wo man offen miteinander spricht, wo man kritisieren kann, wo man sich schätzt oder sogar noch weitergeht, wo man sich mag. Ja, ich schätze das, wenn ich mit einem Unternehmen und mit Menschen zu tun habe, wo ich die Leute mag. Ja. Und das ist mir wahrscheinlich das Wichtigste, weil ich glaube, wenn die menschliche Basis passt und wenn man Freude hat, im Prinzip miteinander umzugehen, dann kann man einen Großteil der Dinge fixen. Wenn wir Leute bei uns einstellen, eins der ersten, die ich immer frage, ja, wenn meine Leute sich jemanden angeschaut haben, passt er zu uns? Passt er einfach zu uns? Passt sie einfach zu uns? Und das Interessante ist, ich und meine Leute, wir sind so darauf geschult, dass wir deine Meinung haben. Wir können auch einmal falsch liegen, ist ja gar keine Frage. Ja. Aber wir sind uns alle bewusst, das ist das, was uns wirklich treibt, um jemanden einzustellen. Gar nicht unbedingt, was er für Qualifikation hat. Er auch. Ja. Aber vor allem mal die Frage, passt er? Weil wenn er passt, dann haben wir das Gefühl, dann holen wir den da irgendwie ein. Ja.
Zwei Fragen habe ich noch, Wolfgang. Wir haben viel über Learnings gesprochen, immer wieder. Was sollten deiner Meinung nach alle Menschen lernen?
Ja, das ist insofern spannend, ja, weil das auch stark mit dem zu tun hat, wie wir heute Ausbildung und Schule denken, ja. Ich glaube, dass wir Flexibilität, Innovationskraft, ja, eigentlich an Nummer eins stellen sollten. Dieses dämliche Auswendiglernen, ja, dieses dämliche Lernen von Fakten, dass wir unglaublich schnell alle wieder vergessen, ja, ist wirklich eins der absurdesten Dinge, die ich selber bei meinen Kindern im Schulsystem beobachte. Also ich glaube, Mut, Schnelligkeit und Freude an Kreativität, ja, das ist das, was diese Welt befeuern kann. Darüber halte ich mir nämlich einfach auch Energie. Ja, ich glaube, was in meinem Leben eingetreten ist, diese Bereitschaft zur Beweglichkeit generell ist ja auch etwas, das sich in meinem Lebensstil äußert. Ja, Freude an Beweglichkeit. Oder Innovationskraft ist ja auch diese Bereitschaft, sich mit Neuem zu beschäftigen. Ja, also sprich, etwas zu denken, das es noch nicht gibt, das noch nicht da ist. Ja, mich nicht andauernd nur an dem zu messen, ja, was schon gedacht wurde. Also mich auch nicht dauernd in diesen Wettbewerb, in diesen falsch verstandenen Wettbewerb nur mit bereits bestehendem Wissen zu begeben, sondern einfach auf Zukunftsthemen einzulassen, auf etwas zu setzen, ja, also sprich Dinge zu tun, die noch nicht da sind. Das ist, glaube ich, das, was wir brauchen. Ja, und allein das Thema KI gibt uns das vor, weil das Wissen, das da ist, das ist eh bereits besser beantwortet, dass jeder bei uns nur annähernd im Kopf haben kann. Also geht es nur noch um das, nicht, dass wir Dinge tun, die noch nicht da sind. Und das ist ausschließlich in der Innovation. Das lernen wir bekanntlich in der Schule nicht. Und das Zweite ist, woran ich wirklich glaube, wir sind viel zu wenig ausgebildet, einfach mit unseren Menschen zurechtzukommen. Also die Fähigkeit, mit Problemen umzugehen, auch psychischer Natur, Resilienz aufzubauen, die Fähigkeit zu entwickeln, mit Problemen, die einem begegnen, auch selber psychisch einen Weg zu finden, ja. das wird einem nicht gelehrt. Wir haben einen in die Welt entlassen nach der Matura. Wir haben Latein und Mathematik und ich weiß nicht, was alles gelernt, aber wir haben nicht annähernd gelernt, wie wir mit einem Problem, ja, wir selber mit einem persönlichen Problem eigentlich umgehen können. Ja. Und ich glaube, wenn man sich mehr auf das konzentriert, ja, und den Rest der KI überlässt, das kommt ohnehin, das, ob wir es wollen oder nicht, dann wäre das ein guter Weg. Das ist das, was ich mir für meine Kinder wünsche. Das ist zumindest das, was ich meinen Kindern weitergebe. Die Schule selber interessiert mich nicht.
Was möchtest du noch sagen?
Ich glaube, dass wir in Europa eine, wir sagen insofern, eine zentrale wirtschaftliche Agenda haben, als dass wir schaffen müssen, Kleine zu unterstützen, kleine Unternehmen zu unterstützen. Und das heißt nicht Förderungen, Achtung, das heißt nicht dieses absurde System an Förderungen, das wir aufgebaut haben. Das letztlich eigentlich nur dazu führt, dass sich junge Unternehmen Geld abholen und danach unter Anführungszeichen wieder gauchen gehen. Ja, was wir ja andauernd sehen, ist ja unerträglich, sich das anzuschauen. Es kommen Dinge auf den Markt, die kein Mensch braucht. Also so verstehe ich das nicht, sondern ich verstehe es letztlich in der Unterstützung darin, dass kleine Unternehmen andere Regulative brauchen als große. Das ist die Wahrheit. Wir brauchen, was das betrifft, eine Zweiklassengesellschaft im Unternehmertum. Ich kann heute einem Großen was anderes zutrauen, ja, rein von den Regulatorien her, als einem Kleinen. Das kann ich nicht mit gleichem Augenmaß messen. Wenn ich das tue, dann werde ich von Anfang an verhindern, dass der Kleine jemals in die Höhe kommt. Das heißt, bevor ich sinnlos Geld in den Markt pump, ja, diese ganzen absurden Startup-Förderungen, die wir haben, das ist absurd, was da an absurdem Geld unterwegs ist, ja. Versus dem, dass ich es dem Kleinen einfacher mache, ja, also sprich den Zugang ermöglicht, erleichter. Und das heißt nicht, was im Moment das Thema ist, dass man schneller GmbH gründen kann. Das ist so ein Schwachsinn. Ich weiß nicht, wer sich diesen Blödsinn einfallen lässt. Ja. Der ganz ehrlich, ob ich für eine GmbH-Gründung 3 Tage brauche oder 2 Wochen, wir haben so viele komplexe Aufgaben. Wenn ich nicht einmal das schaffe, wie soll ich denn mit all dem anderen umgehen? Ja, ist ja vollkommen lächerlich. Ja. Da sieht man auch, dass von Menschen gemacht, die keine Ahnung haben. Ja. Sind irgendwelche Bürokraten, ja, sind irgendwelche Politiker, die in irgendwelchen Traumpalästen leben. Also hier runtergehen und verstehen, was brauchen kleine Unternehmen wirklich. Ja. Das ist nicht eine Entbürokratisierung, wie wir sie da und dort, würde ich so sagen, betreiben im Moment gerade, sondern das ist wirklich, es braucht andere Regeln. Ja. Die Kleinen haben. Und den Größeren, die brauchen strengere Regeln, das ist die Wahrheit. A, können, weil sie es exekutieren können und weil sie auch mehr Möglichkeiten haben, sie zu umgehen. Ja, das sehen wir auch andauernd. Der Kleine hat die Möglichkeiten gar nicht, weil er gar nicht das Legal Team dahinter hat, um zu verstehen, wie er es umgehen kann. Also in dem Bereich muss man hineinschauen. Aber da ist die Politik natürlich, das sind alles Berufspolitiker, ihr Leben lang nichts anderes gemacht, als sich in Parteien irgendwie hochzudienen und dann sitzen sie in irgendwelchen Rollen. Ich keine Ahnung, wovon sie reden. Ja, und das merkt man. Und das merken wir auch auf europäischer Ebene nicht. Also wir brauchen einfach dringend in der europäischen Politik dringend Unternehmer. Ja, dringend Unternehmer, die politische Verantwortung übernehmen und es für die attraktiv zu machen, in die Politik zu gehen. Ja, das wäre für Europa eine Riesenchance. Das würde ich mir wünschen.
Denkst du, dass das kommen kann? Oder was muss geschehen, damit das so kommt? Wie kann man das schaffen?
Ja.
Die Strategie, Wolfgang. Wir brauchen eine Strategie.
Nein, ich glaube, das ist leider, also kurzfristig absehbar in Europa schwierig, ja, weil wir da, wie soll ich sagen, doch einen größeren Systemwandel am Weg dorthin bräuchten. Nein, ich glaube, das, was man machen könnte, das Erste, was man machen könnte, ist, dass man die Türe in der Politik für Unternehmer öffnet, ja, und versucht, die teilweise extrem guten Unternehmern, ob es jetzt im kleinen unternehmerischen Bereich, mittleren oder im großen Bereich ist, mehr in politische Verantwortung zu holen. Wir haben unglaublich gute Leute in Österreich, wir haben unglaublich gute Leute in Europa und ich habe immer wieder unglaublich tolle Unternehmer kennengelernt, die auch wirklich extrem intelligente politische Fantasien haben, ja, und Vorstellungen haben. Ich glaube, dass wir die brauchen. Wenn wir Europa wettbewerbsfähig machen, dann sind das die Köpfe. Wenn ich heute ein Politiker wäre, selber in dieser politischen Kaste groß geworden bin, ja, dann glaube ich, wäre das Erste, was man machen müsste, zu erkennen, dass man es selber nicht weiß. Man weiß es einfach nicht. Ja? Also hole ich mir Leute, die es wissen. Und das sind meistens die, die das schon gemacht haben. Wenn wir dann einmal einen Unternehmer oder führende Wirtschaftsleute in ein gewisses Alter erreicht haben, dann haben sie auch vielleicht die Bereitschaft, das zu tun. Ja? Also ich glaube, dass da gibt es schon extrem viel gutes Know-how. Und ich selber kenne einige auch in diesem Land, die wirklich super sind, super Köpfe sind. Also wenn ich mich heute frage, wie könnte man es machen, würde ich sagen, ladet es die ein. Ja, kann ich sogar 20, 30 Namen nennen, ja, das wird reichen. Wenn es die reinholen, ja, und die einfach Vorschläge ausarbeiten, da ist unglaublich viel an Potenzial da.
Schön gesagt, ein schöner Appell am Ende. Vielen Dank für deine Zeit, Wolfgang. Und ich hoffe auf ein drittes Mal. Also ich hoffe, dass nochmals zustande kommt und dir weiterhin, euch weiterhin alles Gute. Danke, Wolfgang.
Super, vielen Dank, Robert.